den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Drohung mit dem Zollkrieg, geopolitische Ambitionen am Panamakanal, Kulturkämpfe gegen die Wissenschaftsfreiheit. Dass sich Geschichte über den Abstand von 100 Jahren, wenn nicht wiederholt, so doch bisweilen auf höchst bizarre Weise reimt, war unlängst hier im Podcast in bemerkenswerter Serie zu bestaunen. Und diese Serie setzt sich heute beinahe nahtlos fort mit einer Episode, die den Fokus in die Arktis richtet und sich dort konkret um die Rohstoffvorkommen kümmert, die bereits seinerzeit, wie wir am hamburgischen Korrespondenten vom 28. Juni 1925 erfahren, das Interesse nicht nur der unmittelbaren Anrainer auf sich zogen. Mit dabei beim polaren Ring um die Bodenschätze, wie bei allen genannten Folgen, waren, Überraschung, auch schon in den letzten 20er Jahren die US-Amerikaner. Dank ihres großen Forschers Amundsen in der Pole Position befand sich allerdings ein damals als Land noch sehr rohstoffarmer Konkurrent, Norwegen. Geschichte wiederholt sich so ganz halt doch nicht. Es liest Rosa Loy.
Amundsen, Flaggenhissung und Polarkohle. Erst im letzten Augenblick vor Amundsens Abflug von Spitzbergen ist offiziell bekannt gegeben worden, dass er von der norwegischen Regierung den Auftrag erhalten hat, etwa von ihm unterwegs festgestellte Polarländer durch eine Flaggenhissung in norwegischen Besitz zu nehmen. Dadurch hat das ganze Unternehmen ein anderes Gesicht erhalten. Es handelt sich natürlich nicht darum, das Jagd- und Weidegebiet von Eisbären und Moschusochsen politisch an einen Staat anzugliedern, sondern es handelt sich um Kohle. Der Abbau der sehr reichen Steinkohlenlager auf Spitzbergen während der Sommermonate hat den Beweis geliefert, dass diese Polarkohle ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist und es noch mehr werden kann, wenn einmal bei dem riesenhaften Kohlenverbrauch der heutigen Technik die Kohlenvorräte Europas und Amerikas auf die Neige gehen. Und gerade die Amerikaner, die schon vor einigen Jahren großes Interesse für Spitzbergen zeigten, haben neuerdings diese Polarkohlenvorräte schärfer ins Auge gefasst. Solche großen Lagerstätten hat jüngst erst der amerikanische Polarreisende Will Hjalmur Stefansson festgestellt. Er hat während seines mehr als fünfjährigen ununterbrochenen Aufenthalts in den arktischen Ländern nördlich von Kanada nicht nur den Beweis geliefert, dass man, auch ohne Proviant mitzunehmen, dort beliebige Zeit vom Lande selber, das heißt vom Fleisch der Seehunde und Moschusochsen, leben kann. Auch er hat damals Gebiete in einer Ausdehnung von 350.000 Quadratkilometern für Kanada annektiert und er verweist in seinem Buche »Länder der Zukunft«, eine gute deutsche Übersetzung ist im Verlage von F.A. Brockhaus in Leipzig erschienen, mehrfach auf ihren Kohlenreichtum. Aus einer erdgeschichtlichen Periode, in der diese Gegenden ein sehr viel wärmeres Klima gehabt haben, enthalten sie große Lagerstätten einer guten, sehr ölreichen Braunkohle gemischt mit fossilen Harzen. Diese Braunkohle ist so bituminös, dass sie an freier Luft wie Weihrauch abbrennt. Selbstverständlich lohnt sich heute ihr Abbau noch nicht, aber es sind allerletzte Reserven, die hier vorhanden sind und die in den wärmeren Sommermonaten der Arktis abzubauen, eine fortgeschrittene Technik ohne Frage zu gegebener Zeit imstande sein wird. Die Kohle liegt teilweise offen zutage und ist von Stefansson mehrfach verwendet worden. Solche letzten Kohlenreserven in den Polarländern sich bei Zeiten zu sichern und gewissermaßen auf Eis zu legen oder dort liegen zu lassen, ist seitdem das Bestreben der Amerikaner. Und das ist offenbar auch der praktische Zweck, der von ihnen mit den großen Zeppelin-Kreuzern, der Los Angeles und der Shenandoah geplanten Polarexpeditionen. Denselben Gedanken hat man offenbar auch von norwegischer Seite mit der Expedition Amundsens verfolgt, hat aber hinsichtlich der Flaggenhissung seine Karten etwas zu früh aufgedeckt. Der anfangs vielfach nicht ernst genommene Abbau der Steinkohlenlager auf Spitzbergen hat nämlich für das gänzlich kohlenarme Norwegen schon eine große wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. Die Kohlengruben auf Spitzbergen liefern nämlich auch in diesem Sommer voraussichtlich wieder 250 bis 300.000 Tonnen, die einen Wert von 12 Millionen Kronen haben und 15 von 100 des Kohlenbedarfs von Norwegen decken. Um so viel weniger braucht also Norwegen Kohlen von England zu beziehen. Der Kohlenbergbau auf Spitzbergen und der regelmäßige Transport der Kohle ist allerdings nur möglich dank der großen Warmwasserheizung der nordeuropäischen Meere durch den Golfstrom. Spitzbergen, nur noch durch 10 Breitengrade vom Nordpol getrennt, liegt an sich viel nördlicher als jene von Stefansson für Kanada annektierten arktischen Inseln und von Island, dessen Nordküste kaum vom Polarkreis gestreift wird, ist die Entfernung bis Spitzbergen immer noch größer als die Strecke vom Polarkreis direkt bis Konstantinopel. Eine norwegische Flaggenhissung auf Gebieten nördlich von Spitzbergen hat natürlich nur einen Sinn, wenn sie ebenfalls Kohle enthalten, was erst festzustellen wäre, was aber nicht unwahrscheinlich ist, da auch die Bäreninsel reich an Steinkohle ist. Der Auftrag, den Amundsen mit der Flaggenhissung erhalten hat, kreuzt nun teilweise die Absichten der Amerikaner. Damit erklärt es sich auch, dass sie sich mit einer Hilfsexpedition durch einen Zeppelinkreuzer sehr zurückhielten und erst eine offizielle Aufforderung der norwegischen Regierung abwarten wollten, ehe sie sich in ein halbpolitisches Unternehmen einmischen. Der Ausgangspunkt für die Fahrt eines der beiden Luftkreuzer sollte die Insel Disko an der Westküste Grönlands sein, wo das Hilfsschiff Dakota stationiert werden sollte, an dessen Gittermast der Luftkreuzer sich verankern kann. Nun, da Amundsen Spitzbergen mit eigenen Mitteln wieder erreicht hat, dürfte der Auftrag, den ihm die norwegische Regierung erteilt hat, das Problem des Besitzes der kohlenreichen Polargebiete zur Entscheidung gestellt haben.
Alle wollen Kohle. Wir auch, nennen es aber anders. Unterstützung. Und beziehen sie nicht aus den Tiefen des arktischen Meeres, sondern aktuell von der Zeitstiftung Bucerius und der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Besten Dank. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.